Steine kann man verschiedenartig gestalten, Denkmäler auch. Denkmäler sind meistens monumental gestaltete große Dinge. Und ich finde, man gedenkt immer nur einer anonymen Masse von Menschen. Und ich finde, jeder einzelne Mensch, seine Freude, sein Leid, sein Schicksal sollte unvergessen bleiben. Und dazu dient der Stolperstein viel eher mit seinen Namen und den kleinen Daten als irgendein großes, anonymes, monumentales Denkmal. Und trotzdem gibt ein Stolperstein jedem Einzelnen von uns, also jedem Bürger, auch die Freiheit, über die Geschichte eines Einwohners nachzudenken oder auch einfach weiterzugehen. Denn immer wenn wir fragen, was einmal war, dann fragen wir auch, was jetzt wieder ist. Und dann sind wir vielleicht froh, dass wieder Juden in der Münster leben.
Das sagte Walter Blender, er ist Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Bad Segeberg anlässlich der Verlegung von 6 neuen Stolpersteinen am Kuhberg in Neumünster am 1. Dezember 2015. Dort hatten bis 1933 Edith und Gustav Weißbaum gelebt.
Die Orte, an denen wir als eine neue Generation Stolpersteine verlegen, macht uns deutlich, dass die Unmenschlichkeit der Geschehnisse von damals nicht irgendwo draußen auf einem Feld stattgefunden haben, sondern mitten in einer Stadt, und zwar mitten in dieser Stadt. Da ein Mensch erst dann vergessen ist, so sagen wir, wenn sein Name vergessen ist, wird die Wichtigkeit so einer Aktion wie heute besonders deutlich. Und außerdem werden vielen Teilnehmern erst dann Einzelheiten erzählt von dem Leben, von der Persönlichkeit eines Menschen, für den wir einen Stein verlegen.
Die Stolpersteine stellen also eine ganz andere Art von Erinnerungskultur dar. Was erlaubt ist, damit sind eben individuelle Schicksale darzustellen. Mittlerweile gibt es sie an über 500 Orten. 50.000 Steine wurden so bereits verlegt. Aber nicht überall trifft diese Verlegung auf eine selbstverständliche Unterstützung seitens der Zuständigen in jeweiligen Städten und Orten. Erst im Sommer diesen Jahres gab es einen ablehnenden Bescheid aus München. In Neumünster sieht das anders aus. Oberbürgermeister Olaf Tauras erinnerte am 1. Dezember daran, wie passend und auch wie wichtig diese Form der Erinnerung ist und welche Geschichten und Biografien hinter den neuesten Stolpersteinen stecken.
Es ist nunmehr 70 Jahre her, dass der Zweite Weltkrieg ein Ende hatte. Millionen Menschen verloren im Krieg, aber insbesondere auch in den Konzentrationslagern ihr Leben. Man sagt so oft, Zeit heilt alle Wunden. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, auch so lange Zeit nach der Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten sind die schrecklichsten Erlebnisse noch nicht überwunden. Nach meiner Ansicht nach muss es uns auch bei diesem Teil der Geschichte gelingen, sie uns immer wieder vor Augen zu führen, damit wir im Hier und Jetzt jeglicher Tendenz von braunem Gedankengut voller Tatendrang entgegenstehen können. Deshalb wollen wir mit der heutigen Verlegung von weiteren Stolpersteinen in unserer Stadt nicht nur an die Menschen erinnern, die unter dem nationalsozialistischen Regime zu leiden hatten und ihr Leben verloren, sondern wollen auch ein Zeichen setzen gegen jegliche rechtsradikalen und nationalsozialistischen Tendenzen in unserer gegenwärtigen Gesellschaft. 70 Jahre nach Kriegsende wird es immer schwieriger, mit Zeitzeugen zu sprechen, die uns wachrütteln. Insofern ist die Idee, die Menschen über Steine stolpern zu lassen, eine ganz besonders gute Idee. Die Idee für die Aktion Stolpersteine geht auf die Initiative des Kölner Künstlers Gunter Demnig zurück. Sie, sehr geehrter Herr Demnig, waren es, der 1993 das Konzept entwickelte, einzelne Opfer des Dritten Reiches durch die Verlegung von Gedenksteinen vor ihren Wohn- und Wirkungsstätten zu ehren. Ihre Schicksale sollen der Nachwelt im öffentlichen Raum als Mahnung sichtbar werden, um das demokratische Selbstverständnis zu stärken und zur Wachsamkeit anzuhalten. Auch in Neumünster findet die Aktion Stolpersteine allgemeine Zustimmung. Sie stellt für uns aus künstlerischer und ideeller Sicht die beste Form einer Würdigung jener Einwohnerinnen und Einwohner unserer Stadt dar, die dem Nationalsozialismus zum Opfer fielen. In Neumünster geht die Verlegung von Stolpersteinen zurück auf einen Beschluss des Schulkultur- und Sportausschusses vom 17. Juni 2004. Für die Auswertung der Quellen und die Prüfung der vorgeschlagenen Ehrung wurde eine eigene Arbeitsgruppe eingesetzt und eingeleitet wurde die Aktion Stolpersteine in Neumünster schließlich am 22. August 2005. Durch die Verlegung von 3 Gedenksteinen, um symbolisch der Opfergruppen Juden, stellvertretend der Stolperstein für Heinrich Baronowitz, Politik, Konrad Matzke und Kirche, Eduard Burkhard Müller zu gedenken. Heute möchten wir an Personen erinnern, die viele Jahre ihres Lebens in Neumünster lebten, hier ihr Glück fanden, fliehen mussten und letztendlich im Untergrund leben mussten oder ihr Leben verloren. Unsere Gedanken sind bei Gustav Weißbaum und seiner Ehefrau Edith, geborene Hopstein. Und auch wenn wir nachher vor dem Haus Kuhberg 27 von Ihnen, sehr geehrte Frau Margalit Hecht, etwas zu der Biografie Ihrer Vorfahren hören werden, so möchte ich schon hier einige Dinge nennen, denn sie bringen uns den schrecklichen Ereignissen und dem Leid näher. Gustav Weißbaum wurde am 16. November 1894 in der polnischen Stadt Skierz geboren und zog um 1922 nach Neumünster. Hier war er wie viele andere zunächst als Tuchmacher, dann als Kaufmann und Stricker tätig. Am 7. Oktober 1922 heiratete Gustav Weißbaum, die ebenfalls aus Polen stammte, und am 1. Juli 1893 in Przyjucha geborene Edith Hopstein. Zunächst wohnte man in der Altonaer Straße 20, also quasi neben dem alten Rathaus, in dem wir uns gerade befinden, und zog später in den Kuhberg 27. Dort am Kuhberg 27 wuchsen auch die beiden Töchter auf, die jeweils ein Jahr nach der Hochzeit geboren wurden. Es waren die Neumünsteranerinnen Helmine Kaja Weißbaum, geboren am 20. Januar 1923, und Irmgard Weißbaum, geboren am 11. November 1924, die das Familienglück perfekt machten. Die Familie Weißbaum gehörte der jüdischen Religionsgemeinschaft an und war Mitglied der jüdischen Gemeinde Segeberg. Ebenfalls in Neumünster wohnte Anita Heller Hopstein, die am 1. Juni 1905 auch in Przyjucha geborene jüngere Schwester von Edith Weißbaum. Sie absolvierte im Geschäft ihres Schwagers eine Lehre und hat wohl mit der Familie Weißbaum zusammengelebt. Die rechte Gefahr erkennend verzog Familie Weißbaum zusammen mit Anita Heller Hopstein im April 1933 in die Niederlande, wo sie 1934 in der Stadt Rosendahl den Strickwarenbetrieb Weber gründeten. Zwei Jahre später beschäftigte der Betrieb bereits 60 Mitarbeiter. Gustav Weißbaum war für den Verkauf zuständig, während seine Ehefrau und ihre Schwester die Produktion leiteten. In Rosendahl kam am 6. August 1936 auch das dritte Kind des Ehepaares Weißbaum zur Welt, ihr Sohn Dan Bernardus. Im Jahr 1938 verkaufte das Ehepaar Weißbaum den Betrieb und zog nach Den Haag. Dort eröffneten sie gemeinsam mit einem Bekannten die Firma Wenker, eine Trikotagenfabrik. Man kann sich kaum vorstellen, was dann in der Zeit ab 1940 geschehen sein muss, als die Niederlande von der Wehrmacht überrannt wurden. Familie Weißbaum und Frau Hopstein entschieden 1942 mit Unterstützung der niederländischen Widerstandsbewegung getrennt voneinander unterzutauchen. Die Familie wurde auseinandergerissen und alle Familienmitglieder lebten fortan in einem eigenen Versteck. Aufgrund einer Denunziation wurde das Ehepaar Weißbaum am 20. Januar 1944 festgenommen und in das Gefängnis von Scheveningen eingeliefert, von wo aus es am 28. Januar 1944 in das polizeiliche Judendurchgangslager Westerbork verlegt wurde. Am 8. Februar 1944 erfolgte die Deportation des Ehepaares Weißbaum in das Konzentrationslager Auschwitz, wo Gustav und Edith Weißbaum drei Tage später am 11. Februar 1944 ermordet wurden. Unsere Gedanken sind bei ihnen und bei all denen, die ähnliche Schicksale erleiden mussten. Und unsere Gedanken sind auch bei denen, die den Holocaust überlebten und die mit den vielen schlimmen Erinnerungen leben mussten und müssen. Die Kinder der Familie Weißbaum und Anita Heller Hopstein waren unter denen, die diese schreckliche Zeit überstanden haben. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kümmerte sich Frau Hopstein um ihre Nichten und ihre Neffen. Gemeinsam wanderten sie nach Israel aus, wo Frau Hopstein zusammen mit Erich Zinada, der ebenfalls bei Weißbaum gelernt hatte, die Firma Wenker wieder aufbaute. Die Kinder des Ehepaares Weißbaum gründeten später eigene Familien, aus denen insgesamt 12 Enkelkinder hervorgingen. Ich freue mich sehr, dass aus Ihrer Familie heute so viele hier in Neumünster an dieser Gedenkfeier teilnehmen. Liebe Frau Margalit Hecht, liebe Frau Zehavi Gilon, Sie als die Töchter von Helmine Kaja Weißbaum kennen Ihre Großeltern nur aus Erzählungen. Ich möchte Ihnen auch Ihren weiteren Familienangehörigen für Ihr Kommen danken und kann mir vorstellen, wie schwer und hoffentlich erleichternd zugleich dieser heutige Tag für Sie ist. Lassen Sie uns heute ein Teil Ihrer Erinnerung sein und gemeinsam an Gustav und Edith Weißbaum denken und an sie erinnern. Der Auschwitz-Überlebende und spätere Präsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, Noack Pflug, sagte so treffend zum Erinnern: Die Erinnerung ist wie das Wasser. Sie ist lebensnotwendig und sie sucht sich ihre eigenen Wege in neue Räume und zu anderen Menschen. Sie ist immer konkret, sie hat Gesichter vor Augen und Orte, Gerüche und Geräusche. Sie hat kein Verfallsdatum und sie ist nicht per Beschluss für bearbeitet oder für beendet zu erklären. Auch deshalb wollen wir als Opfer und sollen wir als Opfer nicht vergessen werden. Auch die heutige und die zukünftige Welt müssen wissen, wie das Unrecht, die Sklaverei, der Zwangsarbeit und der Massenmord organisiert wurden und wer die Verantwortlichen dafür waren. Dies soll immer wieder dokumentiert und den jungen Menschen erklärt werden. Als Stadt wollen wir mit der heutigen Verlegung von 6 weiteren Stolpersteinen unseren Teil zu dieser Aufklärung beitragen, den Opfern des Nationalsozialismus gedenken und sie wieder zum Teil Neumünsters machen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
When I first showed up in Deutschland, camping on the Rhine, the first town that I went to was also the first sign of the kind of self-reflection that had gone on around here. Indications everywhere, so shiny and so clear. Look down at the sidewalk, where a little light is shown, and you stumble upon a stumbling stone. Stumble upon a stumbling stone. What did this place once look like? Who lived on this block? It can't be recreated, but you can partially take stock. Look down at the sidewalk for a little bronze square. Read the words engraved upon that says who was living there before they were taken away to the dark unknown. You stumble upon a stumbling stone. Stumble upon a stumbling stone. Little squares all over, you'll find them all around. Not much information on them, and they don't make a sound. But if your imagination is anything like mine, then all you need to trigger it is one lone Stolperstein. Take a moment to remember as you look down from your phone, when you stumble upon a stumbling stone. Stumble upon a stumbling stone. There are 6 little squares here, one for each member of one family that was taken. One morning in December, the youngest child was 2, the eldest one was 10. Within a year, each one of them had died at Sachsenhausen. Their bodies burnt to ashes, flesh and blood and bone. When you stumble upon a stumbling stone, stumble upon a stumbling stone. Every time I see them, I wish I would see more embedded in the sidewalks on so many other shores. Just one stone to remember each one who met their fate at all the slave plantations in all the torture states. But for some it's safer to just leave the dead alone. When you stumble upon a stumbling stone, stumble upon a stumbling stone, stumble upon a stumbling stone.
A Stumbling Stone, das sang David Rowitsch mit einem Lied über die Stolpersteine. Am 1. Dezember wurden nach diesen Reden am Rathaus dann eben vor Ort am Kuhberg 27 6 neue Steine verlegt. Vor Ort war die Enkelin Edith Margalit Hecht. Sie erinnerte an ihre Großeltern, während der Künstler Gunter Demnig dann parallel die Steine verlegte.
Stellen Sie sich vor, Frau und Herr Weißbaum sitzen in ihrer Küche, die 2 kleinen Töchter sind dabei, sie fühlen sich hier zu Hause, die Töchter besuchen die Schule, am Wochenende gehen die alle im Park spazieren. כל זה היה עד 1933. Als die Familie Weißbaum feststellen musste, dass die hier nicht mehr willkommen sind, die Mädchen haben immer wieder sich beklagen müssen wegen antisemitischen Auswüchsen in der Schule. Sie möchte nicht die statistischen Tatsachen erzählen, sondern mehr die menschliche Seite erzählen. Die Familie war hier ganz glücklich, lebte sehr angenehm hier, fühlte sich wohl. Nun mussten sie in ein anderes Land gehen, eine neue Sprache, Holländisch lernen. Die Mädchen mussten in neue Schulen gehen, ebenfalls eine neue Sprache lernen und eine neue Existenz aufbauen.
Gedalia, ha'aba shel ha'mishpacha.
Gustav Gedalia ist ihm voraus, also der Familie voraus, nach Holland gegangen, um herauszubekommen, ob man da leben könnte. Fand sich da gut zurecht, kam zurück und hat der Familie gesagt, ja, wir können rübergehen. Da verfolgt man keine Juden.
Bepesach 1933.
Sie zogen also nach Haag um. Die Mädchen besuchten die holländische Schule. Sie haben ein neues Geschäft aufgemacht und sie wurden Mitglieder der dortigen jüdischen Gemeinde, denn hier die Juden von Neumünster mussten nach Segeberg gehen, das war eine gemeinsame Gemeinde. In Haag konnten sie ihr Judentum ganz frei leben. Und so haben sie sich gut eingelebt, fühlten sich unter Juden wohl, fühlten sich unter Holländern wohl. Und es ging alles sehr gut, bis die Deutschen Holland erobert hatten im Mai
1940.
Langsam, peu à peu, ändert sich das Leben der Juden. Mehr und mehr Einschränkungen, mehr und mehr antijüdische Gesetze wurden erlassen und der Lebensraum der Juden wurde mehr und mehr eingeengt. In etwa Mitte 1941 eskalierte sich die Situation, denn dann wurden die Juden persönlich per Brief zu Hause aufgefordert, ins Zentrum zu kommen, um auf eine Reise in den Osten zu gehen. Zu dieser Zeit, derjenige, der finanziell sich leisten konnte, die Kontakte hatte zu holländischen Nichtjuden und zu der Widerstandsbewegung in Holland, suchte nach Versteckmöglichkeiten. Die Schwester von Edith, also die Großmutter von dieser Edith, war Mitglied in der Widerstandsbewegung in Holland, hatte also mit falschen Papieren agieren können und sie hat Versteckmöglichkeiten gefunden. In der Umgebung von Haag, ein Platz für die Eltern von Edith und Gustav, jeweils ein Platz für die Kinder, Ediths Mutter Helmina und ihre Schwester Irmgard. Und dann Benno, der am kleinsten, der war erst 6 Jahre alt, der wurde nach mehreren Verstecken bei einer Bauernfamilie versteckt. Am allerschwersten war das, einen Platz für den 6-jährigen Dan Benno zu finden. Denn ein 6-jähriges Kind kann nicht lügen. Ein 6-jähriges Kind weint manchmal. Ein 6-jähriges Kind hat Heimweh zu den Eltern. Und nach mehreren Verstecken hat sich eine Bauernfamilie in Friesland gefunden, wo er bleiben konnte. Und das war deswegen so wichtig für ihn, zuerst einen Platz zu finden. Der ist auch zuerst weggegangen. Nach einem Monat wurde er nochmal kurz abgeholt, um zusammen seinen letzten Geburtstag mit der Familie feiern zu können. Wer hat denn den kleinen Benno verstecken können? Das waren zuerst gläubige Studenten. Und auch die Bauernfamilie war eine gläubige katholische Familie, die aus ethischen Gründen das als Aufgabe verstanden hat, Menschen zu helfen, egal ob Jude oder nicht Jude. Und so blieben sie alle in 4 verschiedenen Verstecken bis 1944. Am 20. Januar 1944 war zufällig gerade der Geburtstag von Helmine, diese Ediths Mutter, wurden die Eltern Gustav und Edith Weißbaum verhaftet durch eine Denunziation, denn damals haben die Nazis überall bekannt gegeben, wer versteckte Juden bekannt gibt, der bekommt eine ordentliche finanzielle Belohnung.
הם נלקחו לבית סוהר בסחבנינג, שזאת עיירת נופש, יש שם בית סוהר. שם הם היו 8 ימים, שאנחנו חושבים ששם עינו אותם כדי להוציא פרטים.
Man hat sie ins Gefängnis in Scheveningen gebracht. Wir gehen davon aus, dass man sie gefoltert hat, um herauszubekommen, wo die drei Kinder versteckt sind. Aber selbst wenn sie sagen wollten, sie wussten nicht, wo die Kinder versteckt waren, denn das war die Politik der Widerstandsbewegung. Je weniger wissen, umso besser ist es. Acht Tage später wurden die, auch mit anderen Juden, nach Westerbork gebracht. Westerbork wurde nicht von den Nazis gebaut. Westerbork wurde 1939 mit Spendengeldern von Juden gebaut, für jüdische Immigranten, um denen den Neuanfang in Holland zu ermöglichen. So fanden sie ein Lager fix und fertig vor, die Nazis, die sie gleich umgestaltet hatten. Da haben sie alle Juden, die sie gefasst haben, konzentriert und in verschiedenen Deportationszügen nach Auschwitz, Sobibor und Bergen-Belsen verschickt.
Edith und Gedalia
wurden sehr schnell, nur nach 3 Tagen, nach Auschwitz verschickt auf einem Transport. Und diese Edith, die Enkelin, hat die Verschickungsliste aus Westerbork als Kopie bekommen und da stehen sie auf der Liste. Die Kinder von den Weißbaums waren so geschockt, später zu finden, am Ende des Krieges, dass die Eltern umgebracht wurden, dass sie nicht nachrecherchiert haben, wie ist das passiert. Die Enkelin, sie wollte es genauer wissen. Sie ist nach Westerbork gegangen, da ist ein Museum, und hat gefragt, was da noch vorhanden ist. Und da hat sie eine Kopie der Deportationsliste bekommen, die jetzt so gerade durchgereicht wird. Nur 3 Tage nach Ankunft in Auschwitz wurden sie in die Gaskammern geschickt. Sie waren erst 50 Jahre alt. Obwohl sie erst 50 Jahre alt waren, waren sie natürlich in einem sehr schlechten Zustand, sowohl physisch wie auch psychisch.
לכן ישר לתאי הגזים. זה היה היום האחרון שלהם. כשנגמרה המלחמה, בחמישי במאי...
Am Ende des Krieges kamen zusammen die Tante Hella, die ja mit den falschen Papieren noch frei war, die zwei Schwestern, Ediths Mutter Helmine und Irmgard. Das Problem war, wo ist der Kleine dann? Wo ist der Benno, der inzwischen schon 9 Jahre alt war?
...קודמת שהם יצאו ממנה למחבור. הבעיה הייתה, איפה דן הקטן? דן הקטן שהוא עכשיו בן 9 בסוף המלחמה. עם דן קרה משהו מאוד עצוב.
Die Tante Hella hat eine Suchanzeige in der Zeitung gegeben mit so vielen Einzelheiten, wie sie nur konnte. Und tatsächlich, einige Tage später, meldete sich ein Pfarrer aus dem Dorf, das hieß Chau, wo der Benno war und sagte, ich weiß, wo der Junge ist. Sofort machte sich die Tante Hella auf den Weg und genauso wie Deutschland nach dem Krieg waren die Wege in Holland nach dem Krieg auch nicht die besten. Es war also etwas schwierig. Sie kam zu dem Dorf und der kleine Benno, der seine Tante immer sehr liebte, hat auch sie sofort erkannt, obwohl er 3 Jahre sie nicht gesehen hat. Und die Tante Hella sagte, komm, ich nehme dich zu deinen Schwestern mit.
Es war,
das Wiedersehen war nicht nur Freude, es war auch etwas schwierig, denn der Junge hat sich verändert. Um gut versteckt zu sein, hat er sich immer wieder bekreuzigt, und, denn er ist mit seiner Versteckfamilie in die Kirche gegangen, damit man nicht merkt, dass er Jude ist. Er lief merkwürdig, weil er mit diesem Holzlatschen gelaufen ist. Und er hatte schreckliche Hautkrankheiten wegen Unterernährung.
הדודה בחוכמתה אמרה לאחיות הגדולות, אל תאירו לו שום דבר, זה יסתדר.
Tante Hella war klug genug, um zu sagen, gib dem Jungen Zeit, das wird schon. Und er ist tatsächlich gesünder geworden. Er hat seinen friesischen Dialekt, was die anderen nicht verstanden haben, abgelegt und sprach wieder normal Holländisch. Und alles wurde einigermaßen wieder gut. Die Tante Hella hat gesagt, ich möchte wieder eine Textilfabrik aufbauen in Holland. und hat die Mädchen gefragt, die ja keine Mädchen mehr waren, die waren schon 20, 21, möchtet ihr mit mir bleiben und das aufbauen? Und die haben aber gesagt, nein, wir möchten nach Israel einwandern.
Edith Margalit Hecht erinnerte an ihre Großeltern, die Familie Weißbaum. Mehr Informationen zum gesamten Projekt findet sich auch unter stolpersteine.eu. Und wir hören jetzt Billy Bragg mit Which Side Are You On? Also der entscheidenden Frage, auf welcher Seite stehst du?